Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubitzer und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Dietmar Engel. Dietmar ist Geschäftsführer bei der HLB Stückmann. Hallo Dietmar, schön, dass du da bist.
Hallo Daniel, vielen Dank, dass ich heute hier dein Gast sein darf. Und ja, ich bin Geschäftsführer bei HLB Stückmann. Für alle, die uns nicht so gut kennen, wir sind seit 1932 in Bielefeld ansässig, haben mittlerweile kleine Ableger oder größeren Ableger in Hamburg, einen kleinen Ableger in München und tummeln uns hier in Ostwestfalen in einem prima Mittelstandsmarkt, der für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Steuerberatungsgesellschaften eine prima und hervorragende Spielwiese bietet, eben die Dienstleistungen anzubieten, die wir seit mittlerweile 93 Jahren ganz erfolgreich in den Markt bringen.
Wir haben uns heute ein bisschen das Thema vorgenommen, Social Media, Employer Branding in der Steuerberaterbranche. Aber fangen wir mal ganz vorne bei dir an. Wie bist du denn der Steuerberater geworden?
Danke für die Frage. Im Grunde hatte ich es ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Mein Großvater und mein Vater als Juristen waren in der Finanzverwaltung und haben dort Finanzämter geleitet. Und ich habe da immer schon ein bisschen, wobei ich den Großvater nicht kennengelernt habe, aber durch den Vater ein bisschen das Thema Steuern, Steuerrecht herangetragen bekommen. Fand das spannend, habe das studiert. Allerdings nicht Jura wie die beiden Vorväter. Das war mir tatsächlich ein bisschen zu intensiv und zu lang, sondern habe VWL studiert, hatte auch immer noch ein bisschen mehr Zahlenaffinität als der Durchschnittsjurist und bin dann über eine Station bei KPMG vor 21 Jahren hier in Bielefeld, in meiner Heimatstadt, wieder gelandet, um dann irgendwann da schon als Steuerberater dann nochmal die BP draufzusetzen. Aber das war so die Wiege zum Steuerrecht, die kam tatsächlich eher familiär.
Ah, sehr spannend, mein Volkswirt, also mein Gründungspartner, der Alexander Gießen ist auch Volkswirt und der sagt immer, ich habe ja gar nicht richtig studiert mit meinem Wirtschaftswissenschaftsstudium.
Ja, also wir sind eine kleine Spezies, das ist schon richtig. Ich glaube, als ich vor über 30 Jahren in Bamberg angefangen habe, waren wir irgendwie 500 BWLer und 40 Volkswirte und haben dann nachher mit 250 BWLern und 4 Volkswirten dann Examen gemacht. Aber nur ich fand es immer spannender, eher das große Ganze zu sehen. Und das Steuerrecht ist ja dann auch etwas, was man eher als Ganzes betrachten darf und sollte und nicht so sehr die Feinheiten des Controllings und der BWL. Und das war so ein bisschen das, was mich an der VWL gereizt hat. Und das ich finde es bis heute, wie gesagt, wir sind ein bisschen Exoten, man trifft auf den einen oder anderen, aber ich finde es bis heute eher spannend, mich mit gesamtwirtschaftlichen Problemen zu beschäftigen, als mit dem Investitionsplan einer kleinen Bude, in Anführungsstrichen.
Spannend. Wie war denn so dein persönlicher Weg nach dem Studium in die Steuerberaterbranche?
Ich habe, wie gesagt, im Studium schon Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung mich darauf spezialisieren können. Auch als Volkswirt war das in Bamberg möglich. Bin dann Anfang 95, ist schon ewig her, zu KPMG gegangen, nach Hamburg, weil ich mal gucken wollte, bin ich für eine große Gesellschaft geeignet, für eine Big, damals waren es glaube ich noch Big Six, jetzt sind es Big Four. Auch weil mir vorschwebte, dass KPMG mir die Möglichkeit bietet, ins Ausland zu gehen. Ich war während meines Studiums in Schottland, in Edinburgh, habe dort dann 2 Auslandssemester gemacht und wollte auch beruflich mal im Ausland arbeiten. Und tatsächlich hat das dann in den sehr, sehr spannenden Jahren 2000, 2001 für KPMG in London geklappt. Habe da wirklich so die Dotcom-Welle miterlebt, viele Due Diligence gemacht, viele grenzüberschreitende Transaktionen und habe eine tolle Zeit da gehabt. Und ja, familiär bedingt war es dann irgendwann so, dass man sich überlegte, wo geht der nächste Schritt hin, und kriegte dann ein Angebot hier von HLB Stückmann in meiner Heimatstadt, der Heimatstadt meiner Frau. Und wir sind dann mit 3 Kindern aus dem doch spannenden Hamburger Umfeld wieder zurück nach Bielefeld gezogen, was sich nachher im Nachhinein als sehr gut herausgestellt hat. Aber das war sozusagen der Werdegang, um dann hier, wie gesagt, auf eine Kanzlei zu treffen, die damals noch deutlich kleiner war. Als ich ankam, waren wir etwa 75 Mitarbeitende. Heute sind wir knapp 220 Mitarbeitende, inklusive der 24 Partner. Aber es war eben eine Struktur, die sehr mittelstandsgeprägt war, die sehr wachstumsorientiert war und die im Grunde genommen mich das machen ließ, was ich auch in Hamburg schon gemacht habe, nämlich Unternehmensgruppen im nationalen und internationalen Steuerrecht zu beraten. Das hat sich dann ganz gut herausgestellt. Ich konnte mich noch ein bisschen weiter qualifizieren, aber das war sozusagen der Weg über die norddeutsche Großstadt wieder zurück in die ostwestfälische Provinzhauptstadt, wenn man es mal so nennen darf, war mein Werdegang.
Jetzt habe ich gerade schon versucht, ein bisschen mitzurechnen von den Jahren und den Wachstumsraten, aber das heißt, ihr habt deutlich über 10% Wachstum pro Jahr oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
Ja, wir hatten Jahre mit 12, wir haben ein Jahr mit 8, aber wir sind im Grunde genommen ganz ordentlich gewachsen, was sicherlich der konjunkturellen Lage ein wenig dann auch zu verdanken war, aber auch der Weitsicht der handelnden Personen hier, gar nicht am Anfang von mir, sondern von den Kollegen, die eben drauf gedrängt haben, dass wir eben immer auch neue Kollegen dazustellen, dass wir vielleicht mal einen mehr einstellen, als wir wirklich brauchen, dass wir auch auf der Partnerebene durchaus Leuten Chancen geben, sich zu entwickeln und eben dieses Partner zu Geschäftsführer, den Dialog eben aufzubauen. Und das hat uns dann natürlich mit erfolgreichen Mandanten, die auch gewachsen sind, eben zu diesem Wachstum dann auch verholfen.
Sehr stark, vor allem über so einen langen Zeitraum, das zu schaffen, ist schon eine gute Leistung.
Ja, ist auch viel Verantwortung jetzt, ne? Also
das geht einher, ja, das stimmt. Aber finde ich gut, dass ihr es auch schafft, immer wieder neue junge Partner aufzunehmen. Habt ihr da ein besonderes Geheimnis, wie euch das besonders gut gelingt?
Nein, also viel ist natürlich, und da kommen wir so ein bisschen auch schon zum Richtung Employer Branding Thema, viel ist natürlich auch Darstellung und Betriebsklima, wie das ursprünglich mal hieß, aber auch Umgang miteinander, Wertschätzung, der Zusammenhalt. Und ich glaube, da haben wir einfach hier immer schon eine Kultur gehabt und leben diese Kultur nach wie vor, in dem Kolleginnen und Kollegen Möglichkeiten aufgezeigt werden, Freiheitsgrade eingeräumt werden, man wertschätzend miteinander umgeht, man Dinge der Sache wegen löst und nicht wegen persönlicher Dinge, die dann zeigen, es macht Sinn, sich hier zu engagieren und einzubringen und dann auch den persönlichen Karriereweg hier weiter zu planen, am Ganzen mitzuarbeiten. Und das ist das, was wir versuchen vorzuleben. Das ist das, was wir dann eben auch hoffentlich ausstrahlen und was uns aber die Möglichkeit bietet, eben auch die Kollegen als Partner, als langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Und das ist uns ganz gut gelungen in der Vergangenheit das ist auch die Zielsetzung für die Zukunft. Also
das ist jetzt erstmal eine sehr wertschätzende Einstellung, die ihr da habt, zwischenmenschlich. Wie kriegt man das denn über Social Media kommuniziert?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben, und jetzt kann ich wieder ein bisschen zurück in die Vergangenheit gehen, als ich ankam, wie gesagt, waren wir 75 Leute. Klassische, also wir sind eine Beratungsgesellschaft, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wir haben wenig Buchhaltung, wenig Lohn, aber wir waren mehr oder weniger ein Beratungshaus. Also wir hatten keine Verwaltungseinheiten und man hat Marketing so mitgemacht, wie das eben so in den Strukturen vor gut 20 Jahren vielleicht noch war. Ich kam aus einer KPMG-Welt, ich hatte London gesehen, da war man ganz anders unterwegs. Und wir haben dann angefangen, uns über die Professionalisierung in der Verwaltung, also mit HR, mit Marketing, mit Controlling, eben erstmal Strukturen zu schaffen, die dann auch die Möglichkeit bieten, diese Kanäle auch zu entdecken und zu bespielen. So, Social Media 2004 war noch kein großes Thema, aber das kam dann sukzessive. Und wir haben halt immer versucht, die Kanäle, die es uns ermöglichen, Botschaften, Images, aber auch fachliche Themen nach außen zu transportieren, bestmöglich zu nutzen. Wir haben das beobachtet, wir haben da uns ein entsprechendes Konzept gegeben. Was wollen wir auch transportieren? Wie wollen wir es transportieren? Und sind dann im Grunde genommen in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess geraten, den wir jetzt in den 10 Jahren, wo ich Geschäftsführer bin, eigentlich permanent betreiben. Das ist nie fertig. Und so müssen wir das, glaube ich, auch sehen. Und deswegen ist das war der Einstieg und das ist noch lange nicht das Ende.
Ah, jetzt sagst du, ihr habt einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ich glaube, anders geht es nicht. Habt ihr denn da besondere Schlüsselmomente, wo ihr sagt, boah, das war jetzt aber auch sehr entscheidend für unseren Erfolg?
Also ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber ein Erfolg war, dass wir unsere Webseite sehr technisch aktualisiert haben. Das muss ein paar Jahre her sein, weil wir immer die Website als ein wichtiges Medium gesehen haben. Aber durch die kontinuierliche Verbesserung da und die technische Neuaufstellung hat, glaube ich, zumindest was wir die an Klickzahlen und so weiter erlebt haben, nochmal einen deutlichen Schub gegeben. Und dann ist es schon so, dass wir die Fokussierung bestimmter Themen auf bestimmte Kanäle, dass wir da eigentlich uns versuchen, permanent zu verbessern. Also Stichwort Facebook im Wesentlichen eigentlich nur, am Anfang waren wir da sehr stark, aber es hat sich herausgestellt, dass es im Moment sehr stark ausläuft, weil eigentlich das Klientel nicht mehr da ist. Der LinkedIn-Kanal wirklich für die Business-Kommunikation, auch für die Profildarstellung jedes Einzelnen. Also wir haben eine Kanzleiseite, wir fördern aber auch durch entsprechende Schulungen und so weiter, die Präsentation jedes Einzelnen, wenn er denn Lust dazu hat. Wir sind seit einem guten Jahr, anderthalb auf Instagram, um eben das Employer Branding dort zu verstärken, ein Image zu transportieren für junge Leute, die auf dem Kanal möglicherweise nach Arbeitgebern suchen oder ein Image von einem Arbeitgeber dort kennenlernen wollen, was dann auch mit bewegten Bildern, mit Videos, mit Bildern von unseren Veranstaltungen, Festen und so weiter, dann dort ein wenig verstärkt wird, was wir auf anderen Kanälen dann eben nicht mehr so zeigen.
Nutzt ihr denn auch Xing und TikTok?
TikTok nutzen wir nicht. Das mag daran liegen, dass ich da zu alt für bin und das eigentlich irgendwie nicht mehr so ganz gut finde oder da auch noch eine gewisse Berührungsangst habe, weil ich nicht genau weiß, wie das sich einbindet. Xing nutzen wir schon sehr lange. Ich glaube aber, dass das sich so ein bisschen ausläuft, weil im Grunde genommen wir jetzt aus meiner Wahrnehmung heraus das eben auch nur als reines Personalgewinnungstool genutzt haben und die meisten Bewerbungen jetzt eben tatsächlich direkt von LinkedIn über die Website zu uns kommen. Dinge, die wir früher so nicht, da sind wir nicht wieder bei der technischen Thematik, so nicht vernetzt hatten und das jetzt deutlich besser gelingt.
Jetzt habt ihr eine gewisse Größe und könnt euch ja sowohl intern als auch externes Marketing leisten. Macht ihr denn mehr intern oder setzt ihr eher auf externe Agenturen?
Es ist die Mischung. Also wir haben gute anderthalb Stellen, Feststellen im Marketing plus Azubis, die wir seit einigen Jahren auch im Verwaltungsbereich ausbilden, wo auch immer dann noch eine Stelle in der im Marketing eben mit besetzt wird im Wechselspiel der Auszubildenden. Aber wir nutzen auch Agenturen, die uns da eben dann professionell begleiten. Das ist für die gesamte Website, das Hosting und Technologie dahinter. Das ist jemand, der uns immer wieder, sind wir bei der kontinuierlichen Verbesserung, immer wieder darauf aufmerksam macht, da müsst ihr jetzt mal an die Texte ran. Das hat sich verändert. Das Suchverhalten der Google-Maschinen ist ein anderes geworden. Das wird jetzt sicherlich spannend, wie die ganze KI-Thematik da einzubinden ist, beziehungsweise wie wir darauf reagieren müssen. Das können wir nicht selbst, nicht im Haus. Unsere IT-Abteilung, die sich mit den Anwendungen beschäftigt, die kann nicht auch noch diese Dinge dann mitmachen. Und auch im textlichen Bereich nutzen wir schon Agenturen, die uns da dann entsprechend unterstützen und immer mal wieder auch einen professionellen Blick drauf haben, denn ich habe es gesagt, als wir angefangen haben, oder als ich hier hinkam, da waren wir klassisch aufgestellt und haben gedacht, na, so ein Wirtschaftsprüfer, der kann alles. Aber es ist eben doch eine andere Art der Kommunikation im Marketing und es ist eine andere Art der Darstellung und man muss mal ein bisschen auch Input von außen bekommen, damit man nicht so in seinem eigenen Saft dann da guckt. Und ich bin auch ganz ehrlich, da halte ich es mit Steve Jobs. Warum muss ich alles selber mir angucken? Ich kann mal gucken, was Best Practice im Markt ist und davon ein bisschen was kopieren. Das ist, glaube ich, nicht verboten, beziehungsweise das dient dann ja auch den Marktbegleitern.
Was ich als Steuerberater immer schwer finde, wenn man ein fachliches Problem hat, guckt man in irgendeine Gesetzrichtlinie, Urteil und hat eigentlich dann die Lösung und die ist auch in der Regel sehr richtig. Beim Marketing ist das leider anders. Man muss eine Entscheidung treffen, weiß aber gar nicht, ob es funktioniert oder nicht. Das heißt, man ist ja sehr im Ungewissen immer.
Ja, das ist richtig. Das gibt ja den schönen Satz, ne? 50% des Marketingbudgets ist rausgeschmissenes Geld. Ich weiß nur nicht, welche Hälfte. Ja, es geht einem so ein bisschen. Wir erleben das auch. Wir machen natürlich eine gewisse Planung, auch eine Budgetplanung. Man wirft unterjährig dann doch ein paar Dinge über den Haufen und manche Dinge laufen einem halt ganzjährig dann oder über die Zeit dann auch weg. Also wenn man mal das ganze Thema Printmedien nimmt, da waren wir vor Jahren so, dass wir durchaus hier in der Lokalpresse, die dann auch noch irgendwie eine Auflage von 200.000 hat, Anzeigen geschaltet haben, wenn wir Steuerberaterkandidaten hatten, die bestanden haben. Das war auch eine Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber, dass man sich mal in der Zeitung fand. Aber die Preise sind so durch die Decke gegangen, dass wir gesagt haben, nein, also das Kosten-Nutzen steht dann nicht mehr im vernünftigen Verhältnis. Wir machen es sehr, sehr selektiv und nehmen lieber Geld für andere Dinge in die Hand, wo wir sagen, da haben wir weniger Streuverluste, da haben wir aber auch die Möglichkeit, das Image zu transportieren. Und da sind wir wieder bei kleinen Videos, die wir drehen, die eben mittlerweile auch sehr, sehr bezahlbar sind, die dann auf LinkedIn, auf Instagram eben zu teilen sind, von den Kollegen weiterverbreitet werden. Und wenn man dann mal aufaddiert 5.000 Views hat, dann ist das sehr, sehr zielorientiert und deutlich besser als 200.000 Auflage einer Lokalzeitung, die eben einen riesen Streuverlust bringt.
Macht ihr denn auch noch Werbung Richtung, also mit Zielgruppe Mandanten, oder macht ihr rein Mitarbeitermarketing, weil ihr sagt, die Mandanten kommen eh?
Nein, wir machen auch noch mal Mandantenwerbung. Also die Idee ist, das Mandantenprofil oder den Zielmandanten auch nach wie vor nach außen darzustellen. Also wir sind angefangen 1932 als einer der ersten Wirtschaftsprüfer, ausgelöst durch die Notwendigkeit eines Mandanten, der plötzlich prüfungspflichtig wurde. Und wir möchten eigentlich nach wie vor in unseren Regionen, wo wir tätig sind, diese Art von Zielgruppe ansprechen und sagen, denkt mal drüber nach, macht es nicht vielleicht Sinn, auf unsere Kompetenz über die all die Jahre und unsere zurückzugreifen. Und dafür müssen wir nach wie vor, den Marktanteil kannst du eh nicht bestimmen in unseren Branchen, aber wir müssen nach wie vor auf uns aufmerksam machen, damit man, wenn eben Entscheidungen über Wirtschaftsprüferwechsel oder auch eine Beratungsgesellschaft in einer Transaktion entsprechend gefällt wird, dass man uns kennt. Und dafür müssen wir gezieltes Mandantenmarketing machen, dass wir eben zeigen, wir können die Themen, die dort gefordert sind, auch abbilden. Und das geht eben nicht nur, indem man sagt, wir sind ein toller Arbeitgeber, sondern es geht eben auch darum, dass wir zeigen, wir haben die Spezialisten im Haus, wir haben die Themen, wir haben die Erfahrung, und das müssen wir dann im Grunde genommen im Marketing genauso abbilden.
Das ist immer ein bisschen schwierig, die Frage, aber kannst du einschätzen, wie viel Budget das ist, wie viel auf Mitarbeiter entfällt, wie viel auf Mandanten, so prozentual oder auch in Euro, wenn du das sagen magst?
Ja, das ist schwer. Das ist schwer zu sagen. Also, wenn man jetzt mal, nehmen wir mal eine anderthalb Personen, die Marketing machen, dann haben wir noch eine Personalabteilung mit 1, 2, 3, 4 Personen, die auch in den Prozess eingebunden sind. Also das Employer Branding Projekt zum Beispiel. Das machen wir gemeinsam, Personal und Marketing. Da gibt es regelmäßige Treffen, werden Projekte vorgestellt, da wird eben auch alles abgeklärt, auch im Punkto auf unsere Social Media Darstellung. Also wenn man das so ein bisschen aufaddiert mit den ganzen Personalkosten, den anderen sind wir schon irgendwo im, ich sag mal so, unteren sechsstelligen Bereich, wo wir sagen, das sind die Kosten, die wir hier dann schon haben. Wir machen 30 Millionen Umsatz. Ich würde schon sagen, dass wir irgendwo im Prozent, 1,5-2%, wenn wir das aufaddieren, Gesamtkosten haben und davon durchaus, ja, ich glaube schon 50-50 kann man sagen. Aber das hängt auch damit zusammen, dass wir sehr viel Personalmarketing über das Employer Branding Projekt etabliert haben.
Jetzt hast du 30 Millionen Umsatz. Das heißt, ihr seid ja schon sehr weit vorne in der Steuerberatung. Ihr seid ja, sag ich mal, mindestens Top 50. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser, oder?
Ja, das ist ja Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung zusammen, aber wir sind, je nachdem, wie man das sieht, bei den reinen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind wir schon unter den Top 50, das stimmt. Wir sind ja auch über das HLB-Netzwerk noch verbunden in Deutschland und international. Da kämpfen wir uns immer so weltweit um die Stelle 8 in Deutschland. Geht das aber dann schon ein bisschen weiter nach oben, wobei man auch sagen muss, HLB hat für uns den Vorteil, es sind selbstständige Kanzleien, wir haben kein One-Firm, One-Country-Konzept, Dinge, die uns sehr, sehr entgegenkommen und die den anderen Partnern auch entgegenkommen, sodass man, ja, man kann die Umsätze aufaddieren, aber man muss auch immer wissen, ich kann jetzt nicht den Kollegen in Berlin anrufen und sagen, mach mal den Mandanten, sondern der muss schon das wollen und das ist das. Aber nein, wie gesagt, mit den 30 Millionen Umsatz haben wir uns ganz gut aufgestellt. Wir müssen jetzt allerdings, sind wir ganz ehrlich, wir müssen jetzt auch mal gucken, wo die Reise hingeht. Es gibt Wettbewerber, die deutlich durch Zukäufe und das Thema Private Equity wird ja auch nicht verborgen geblieben sein. Das ist ja in unserem Markt derzeit sehr, sehr spannend und da müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht.
Ich hoffe, sagen, ein paar Angebote haben wir da auch schon bekommen. Aber man muss halt überlegen, ob man das möchte. Es ist natürlich ganz angenehm, diese Angebote zu erhalten, aber man gibt natürlich auch sein inhabergeführtes Unternehmen ein Stück weit auf. Das ist halt die Frage, möchte man das?
Ja, das ist tatsächlich das Thema. Und da sind wir auch wieder bei Social Media. Da, man wird darüber kontaktiert. Es wird unglaublich viel gerade in dem Bereich geschrieben und gemacht. Und da die Spreu vom Weizen zu trennen, beziehungsweise das in seine eigene Strategie einzubauen, das ist, glaube ich, dann tatsächlich die Kunst. Es gibt sicherlich gute Gründe, wenn man Wachstumsstrategien hat, die eben Investitionen benötigen, die man nicht selber stemmen kann oder Nachfolgeprobleme hat. Aber bei uns, und so hatten wir im Vorgespräch auch dann gesprochen, die Eigenständigkeit, wenn die wichtig ist, dann muss man das sich eben sehr, sehr gut überlegen, wofür man da einen weiteren Partner braucht.
Wachstum, also wäre der schon der Liebling meiner Hausbank? Also die sagt immer, das ist ein gesundes Wachstum, was ihr habt. Wir sind denn manchmal ein bisschen zu schnell, weil wir sind halt bei Null gestartet und dementsprechend hast du halt sehr hohe Skalierungsraten. Das ist dann für eine Bank schon ein bisschen schwierig mitzugehen. Also von daher macht ihr das ja echt super. Bei den ganzen Herausforderungen, die die Branche jetzt hat, wo siehst du da die Zukunft, die Chancen, die Herausforderungen?
Die Herausforderung, und das klingt ein bisschen platt, aber die Herausforderung ist tatsächlich die Einbindung der Technologie in der Zukunft. Wir hatten eine HLB-Konferenz in Mexiko. Das klingt sehr, sehr exotisch, aber unser HLB-Netzwerk macht zwei internationale Konferenzen im Jahr. Eine im Sommer, die sich ein bisschen mehr mit technischen Audit- und Tax-Themen kümmert. Die heißt auch Audit- und Tax-Conference. Und dann gibt es im Herbst immer noch eine Global Summit, heißt das Ganze, wo es eher um die übergeordneten Themen geht. So, aber auch die Audit Text dieses Jahr war sehr stark vom ganzen Thema Technologie und KI durchsetzt in den jeweiligen Fachgebieten. Und das ist, glaube ich, eine wirkliche Herausforderung. Also, weil jetzt kommen die ersten Agent-Modelle auf den Weg, jetzt kommen die ersten kleineren Datenanalyse-Tools, Prüfungsunterstützung in der Steuerberatung. Dinge, wo wir vor 4 Jahren noch gesagt haben, ja, das musst du ganz viel Geld in die Hand nehmen, um das zu entwickeln. Und wir haben auch versucht, im Netzwerk eine Datenanalyse-Plattform irgendwie zu entwickeln oder zumindest mal drüber nachzudenken und sind auch Wettbewerber zugegangen, die sowas schon machen. Und heute kriegst du das relativ günstig und klein. Jetzt habe ich ja erzählt, ich war 2001 in London, wo die Dotcom-Blase losging, der ganze Hype. Ein bisschen erinnert mich das auch an die alte Zeit, weil was hat dann eingesetzt? Nach dem Hype hat die Konsolidierung eingesetzt. Es sind Dinge zusammengefahren worden, die dann zu richtigen Businessmodellen geworden sind oder die sich anders entwickelt haben. Und das wird auch wieder bei uns passieren, aber es wird einen Ruck durch die Branche geben. Und wir müssen als Branche damit umgehen, im Sinne von, wie trainieren wir unsere Leute, welche Agents setzen wir tatsächlich ein und wie kriegen wir dann noch eine abrechenbare Dienstleistung zum Mandanten? Denn das ursprüngliche Geschäftsmodell, und jetzt sind wir ja wieder bei LinkedIn, ich glaube, ich weiß nicht, der wie heißt der, Thomas Groß oder so, der hatte dann irgendwie stundenbasierte Abrechnung, war so ein Grabstein, der irgendwo auftauchte. Das ist eine Herausforderung und das macht sich, glaube ich, der Einzelne noch nicht klar. Ich weiß nicht, wie ihr abrechnet, aber mit der Steuerberatergebührenverordnung kämen wir nicht klar. Das ist einfach, das passt nicht in unsere Kostenstruktur, sind wir mal ganz ehrlich. Und nach Stundensätzen abzurechnen, wenn mir ChatGPT die Antwort in 30 Sekunden liefert, ich aber ins Training, in die Technologie und so, solche Sachen viele, viele Kosten erstmal investiere, das funktioniert dann auch nicht mehr. Und da habe ich, glaube ich, ja, einen großen Brocken Aufgaben vor der Branche, das in ein veritables Geschäftsmodell zu bringen.
Also bei uns ist es in der Tat so, wir machen viele Butter- und Brotgeschäft. Also da kommt man mit der Gebühren auch immer noch einigermaßen hin. Klar, wird auch schwieriger, weil die Mitarbeiter immer teurer werden. Das ist einfach so. Das muss man irgendwo an jemanden weiterreichen. Sonst geht es ja immer zulasten des Gewinns. Das funktioniert ja auch nicht. Ist übrigens in der Branche ein Phänomen, das man ganz gut erkennen kann. Wenn wir so Benchmarking machen, merken wir, dass die Gewinne um 1-2 Prozentpunkte, also nicht Prozentpunkte, gesunken sind in den letzten Jahren. Und Großteil liegt einfach daran, weil man investieren muss in Technologie und Mitarbeiter. Und das macht die Marge natürlich kleiner und zeigt trotz, ich sag mal, Gebührenanpassungen schaffen es viele dann doch nicht, das komplett aufzufangen, weil es oft für viele Mandanten dann zu teuer. Bei ChatGPT mache ich immer auch selbst die Erfahrung oder bei anderen KI-Systemen, das ist eigentlich für den Mitarbeiter. Also man kriegt zwar ein Ergebnis geliefert, aber man muss es doch nochmal kontrollieren, um ein gutes Gefühl zu haben, bevor man es dem Mandanten gibt. Und das ist natürlich auch Know-how, dass man bezahlt als Mandant. Da geht es gar nicht um die Zeit, sondern um das Wissen, das wir haben.
Ja, nein, definitiv. Und die Sache ist ja dann, wie kriege ich dieses Know-how in die jungen Kollegen? Ne? Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Wir bilden in Anführungsstrichen noch traditionell aus mit internen Schulungen, auch im HLW-Verbund die Prüfer, aber auch internen Schulungen, die eben noch sich ganz normal neben dem Training on the Job, aber auch mit den Grundlagen beschäftigen, mit den Formularen beschäftigen und so weiter. Das sind alles Dinge, die sozusagen, wenn man mal weiterdenkt, irgendwann mal von einer Maschine gemacht werden. Also die, ich habe jetzt ein Produkt gesehen, ein Agent für Buchhaltungsleistungen, der wirklich in die Kommunikation mit dir geht und der sagt, mir fehlt noch die Information, mir fehlt noch das, in dem Formular ist das nicht ausgefüllt. Um das zu beurteilen, macht er das gut, muss ich wissen, wie es geht. Ja, das muss ich aber dann wieder jemand antrainieren. Und das wird die Herausforderung sein, mir diese Zeit noch zu nehmen, den Leuten etwas zu zeigen, was eigentlich schon eine Maschine kann, damit sie es beurteilen können.
Das heißt, man kann ja eigentlich sagen, das ist ein Mitarbeiter ist kein billige Arbeitskraft mehr, ein Azubi, sondern das ist ein echtes Invest für eine Firma.
Ja, und dann sind wir wieder bei den Themen Loyalität halten. Wie schaffe ich ein Klima, wo die Leute auch gerne wollen, dass sie ihre Karriere dort planen? Das heißt, welche Aufstiegsmöglichkeiten schaffe ich? Welches Image gebe ich mir als Unternehmen? Also wirklich wirklich spannende Herausforderungen, die eben, ich glaube mal, den ein bisschen überfordern, der eben sagt, naja, jetzt bin ich, nimm mein Alter, ich bin 57, ich hätte eine Kanzlei mit zwei weiteren Kollegen und wir beide sind alle irgendwie so 57 und wollen wir uns dem noch aussetzen? Aber als halbes Stückmann sind wir da anders aufgestellt, ihr seid anders aufgestellt. Ich glaube, das ist dann die Herausforderung für den Berufsstand, da tatsächlich eine Positionierung zu finden.
Wie stehst du zu dem Thema, weil immer ein bisschen das Thema Employer Branding und Social Media, den jungen Kollegen ein Studium zu bezahlen über die Firma?
Also ich glaube, und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt zurück, wie bilde ich die aus? Wir sind da sehr offen. Wir erleben jetzt, und da verrate ich auch kein Geheimnis, auch für die Branche glaube ich nicht, wir erleben jetzt, dass wir nahezu die Steuerberater-Ausbildung vollständig finanzieren. Also zu meiner Zeit bei KPMG gab es, glaube ich, irgendwie 6.000 Mark und 6 Wochen frei, was auch sehr großzügig schon war. Aber das ist kein Vergleich mit dem, was wir jetzt erleben. Und da ist die Branche mehr oder weniger einheitlich geworden, zumindest in dem, wo wir uns da tummeln. Und das wird einhergehen in Finanzierung von Masterstudiengängen. Die dualen Studiengänge finanzierst du ja sowieso schon in gewissen Sinne. Aber man muss wirklich, glaube ich, sich Konzepte überlegen, wie man Ausbildung fördert, die man dann auch als Investment betrachten kann. Und natürlich gibt es da auch immer wieder Themen mit, wenn der Mitarbeiter einen verlässt, wie sind Rückzahlungsthematiken und so weiter. Aber ich glaube einfach, da wird man hinkommen, dass man dieses Invest in Leute, die man gut aussuchen muss und deren Potenzial man dann auch einschätzen sollte, weil nicht jeder ist fürs Studium geeignet. Und nicht jedes Invest ist auch ein gutes, aber das, da kommt man hin und beziehungsweise da sind wir vielleicht auch schon in vielen Bereichen.
Ja, bei uns ein ganz tolles Beispiel, da haben wir es andersrum gemacht, hat sich eine junge Dame bei uns beworben und die hatte gerade den Bachelor gemacht und haben wir überlegt, oh Gott, was machen wir jetzt mit der? Also wir haben ja so ganz normale Kanzleien und dann haben wir mit ihr gesprochen, haben gesagt, eigentlich musst du bei uns nochmal eine Ausbildung machen. Obwohl du das Studium hast, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und dann haben wir schon gedacht, okay, die sagt mir jetzt ab, das macht die ja nie im Leben. Aber dann hat die gesagt, okay, das mache ich. Die konnte auch verkürzen von 3 auf 2 Jahre. Und das ist mittlerweile eine super Mitarbeiterin, weil die hat das Tagesgeschäft gelernt, das Studium auch dieses selbstständige Arbeiten und hat jetzt auch einen Master gemacht mit anschließendem Steuerberaterexamen. Also es gibt so tolle Fälle, die man auch schon mal berichten kann. Also die ist auch noch bei uns, hat nicht gekündigt, das ist auch ein wichtiger Grund. Manchmal funktioniert es.
Das finde ich einen wirklich super spannenden Ansatz, weil ich habe keine Ausbildung gemacht, aber ich stelle immer wieder fest, in bestimmten Bereichen und gerade in unserem Beruf und in den Dingen, die man da braucht, ist das sehr, sehr hilfreich. Und wir haben Gott sei Dank jedes Jahr 3 neue Azubis auch im Bereich Steuerfachangestellte. Aber die Leute dafür zu begeistern, wird immer schwerer. Und ich glaube, wenn man tatsächlich mal versucht, diesen Weg zu gehen, zu sagen, jetzt hast du einen Bachelor, nutz mal die nächsten 2 Jahre, bevor du zum Master gehst und mach die Ausbildung. Wenn man dann ein vernünftiges Vergütungsmodell findet, dann kann das durchaus ein sehr guter Karrierebaustein für die Kollegen sein, weil man eben mal richtig tief einsteigt in bestimmte Themen, die man in den Bachelorjahren des Studiums eben dann nicht so erlebt.
Das finde ich auch sehr gut von dir, dass du direkt das Thema ansprichst. Man muss ja kein Ausbildungsgehalt für die Leute zahlen, man kann denen ja auch was mehr zahlen. Ne? Das hast du sehr gut erkannt, sehr wertschätzend.
Ja, also ich glaube, du hattest es ja eben auch gesagt, die Personalkosten bei uns sind natürlich ein deutlicher Faktor. Und wenn ich Honorarsteigerungen mit Mandanten besprechen darf, dann trifft es manchmal auf Unverständnis, wenn es heißt, ja, wir haben aber durchaus mal 5% mehr Gehalt gezahlt, weil eben nicht nur die Inflation ist, sondern die Branche auch einfach einen Fachkräftemangel da hat. Und was das 5% auf eine rein stundensatzbasierte Kalkulation bedeutet, das ist eben auch sehr leicht auszurechnen. Aber es sind eben wichtige Themen. Und da muss man auch, wie sagt der Kölner so schön, gönnen können. Weil ich glaube, gehen wir mal 50 Jahre zurück, so nach dem Motto, ja, der Gutverdiener war der Berater und alle anderen haben irgendwie durften dankbar sein, dass sie einen sicheren Job hatten. Das ist lange weg. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir können keine Bilanzbuchhalter mehr einstellen beziehungsweise bezahlen, weil die von der Industrie mittlerweile mit Gehältern weggelockt werden, die eben dann doch nicht mehr in das normale Gefüge in Anführungsstrichen passen. Aber wir müssen uns da auch einen Schritt weit anpassen, haben uns da auch angepasst. Und ich bin ganz ehrlich, wenn die Leute gute Arbeit machen, sollen sie gut verdienen. Da lasse ich eigentlich auch nicht mit mir reden.
Also die Einschätzung kann ich voll und ganz teilen. Also wir übernehmen ja auch schon mal Kanzleien und wenn wir sehen, dass die Mitarbeiter unterbezahlt sind, erhöhen wir auch die Gehälter. Das ist natürlich erstmal schlecht für unsere Rendite, aber das passt uns auch nicht zu den anderen Mitarbeitern. Das ist allein schon deshalb ein guter Grund, das zu machen. Aber ich sehe das auch so, wer einen guten Job macht, soll vernünftig bezahlt werden. Das ist wichtig. Und ich bin da vielleicht auch ein Sonnenschein bei dem Thema, aber ich hoffe ja, dass uns das ganze Thema Digitalisierung, KI, den Fachkräftemangel ein bisschen leichter macht. Also im Idealfall passiert ja Folgendes, dass sich das ein bisschen ausgleicht.
Ja, das ist richtig. Und wie gesagt, das Produkt, was ich eben angesprochen hatte, was mir präsentiert wurde, was so ein Agent zeigt, der sagt, ich mache das nicht quasi um jemanden zu unterstützen. Ich mache es tatsächlich, weil ich sage, ihr könnt damit eine Person ersetzen. Das ist etwas, was mehr oder weniger mechanische Aufgaben sind, die dann eben wegfallen, aber die eben auch in einer Lücke gehen, die sonst nicht gefüllt werden würde. Und das ist das, glaube ich, die große Chance in dem Ganzen.
Das finde ich super. Dietmar, wir sind auch am Ende unserer Sendezeit angekommen. Ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist nicht selbstverständlich. Du hast viel zu tun. Vielen Dank dafür.
Ganz herzlich, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, also der Austausch war sehr schön. Ich hoffe, dass es auch den einen oder anderen Hörer interessiert, wie wir das Ganze aufbauen, beziehungsweise was da so unsere Herausforderungen und Themen und Fokussierungen sind. Und bedanke mich ganz herzlich für die Gelegenheit hier. Und denke ich, bleiben wir im Kontakt und gucken mal, wie das Ganze dann in der Öffentlichkeit ankommt.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.